Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Niederlande leiten jetzt die internationale Untersuchung zur Absturzursache in der Ostukraine. Die meisten Passagiere von Flug MH17 waren Niederländer. Voraussichtlich morgen sollen erste Opfer nach Eindhoven geflogen werden. Auch die Flugschreiber wurden inzwischen von den Separatisten übergeben und sollen in Großbritannien ausgewertet werden. Sie könnten Aufschluss über die Ursache der Katastrophe liefern.
Am Mittag erreichten die Waggons mit den Leichen der MH17 ein Industriegelände in Charkiw. Eine ganze Nacht war der Zug unterwegs gewesen. Unter der Aufsicht von Mitarbeitern der OSZE sollen die Leichen so schnell wie möglich in ein Transportflugzeug umgeladen werden. Die Niederlande haben inzwischen auf Bitten der ukrainischen Regierung die Leitung der internationalen Untersuchung zur Absturzursache übernommen. Schon morgen soll das erste Flugzeug in Eindhoven landen. Eine Gruppe von internationalen Spezialisten wird die Absturzstelle von Charkiw aus untersuchen. Der stellvertretende Ministerpräsident der Ukraine begleitete das Team heute. Als der Zug in Charkiw ankam, gab es eine Schweigeminute und danach hat das internationale Expertenteam die Arbeit aufgenommen. Es besteht aus Ukrainern und 90 Spezialisten anderer Länder, dazu noch 30 diplomatische Vertreter. Präsident Poroschenko ist es wichtig, dass die Toten so schnell wie möglich identifiziert werden. Moskau unterstützt nach den Worten von Präsident Putin die Untersuchungen. Auf einer Tagung des Nationalen Sicherheitsrates sagte er, er wolle auf die Separatisten in der Ukraine einwirken, verlangte aber von Kiew eine Feuerpause. Und Russland müsse sich gegen das Vorrücken von NATO-Truppen an seinen Grenzen wappnen. Die NATO-Präsenz wird in den osteuropäischen Ländern demonstrativ verstärkt, im Schwarzen und im Baltischen Meer. Die Intensität der militärischen Vorbereitungen nimmt zu. Wir müssen rechtzeitig alle Schritte unternehmen, die zur Verteidigung des Landes nötig sind. In der Nacht übergaben prorussische Separatisten die Flugschreiber der MH17 an eine Delegation der malaysischen Regierung. Tagelang hatten die Separatisten die beiden Geräte zurückgehalten. Sie sollen aber in einem guten Zustand sein.
Die Europäische Union prüft als Reaktion auf den möglichen Abschuss des Flugzeugs schärfere Sanktionen gegen Russland. Die EU-Außenminister warfen Moskau eine Mitschuld vor. Auf ihrem Treffen in Brüssel baten sie die Kommission, in den nächsten Tagen konkrete Vorschläge für Strafmaßnahmen zu machen. Dazu gehört auch ein mögliches Exportverbot für Waffen.
Eine Tragödie, die auch den Brüsseler Politbetrieb einen Moment innehalten lässt. Schweigeminute im Europäischen Parlament in Gedenken an die Absturzopfer von Flug MH17. Jetzt müsse es endlich ernsthaft Konsequenzen geben, fordern vor allem die osteuropäischen Staaten. Zu viel wurde bisher geredet, zu wenig beschlossen. Wir entscheiden manchmal zu spät und tun zu wenig. Das war in dieser Tragödie der Fall. Der niederländische Außenminister mahnt, man dürfe jetzt nicht weitermachen wie bisher. Die Runde beschließt, umfassende Wirtschaftssanktionen auszuarbeiten. Auch Rüstungsgeschäfte mit Russland könnten künftig eingeschränkt werden. Außerdem werden weitere einflussreiche Russen auf die Sanktionsliste der EU geschrieben.
Wir werden den Druck auf diejenigen, die nicht kooperieren, zur Überwindung der gegenwärtigen Krise substanziell erhöhen. Und von vielen wurde der Eindruck wiedergegeben rund um den Tisch, dass insbesondere Russland nicht genug getan hat.
Lange hat gerade der deutsche Außenminister auf eine diplomatische Lösung gesetzt, ohne Erfolg.
Neben Frankreich ist auch Deutschland ein wichtiger Lieferant für Waffen und Kriegsgerät nach Russland. Kommt es wirklich zu einem Rüstungsembargo, würde dies auch deutsche Unternehmen empfindlich treffen. Diese Bedenken spielten heute aber nur eine untergeordnete Rolle. Die Katastrophe des Fluges MH17 hat die Perspektive verändert, auch hier in Brüssel.
Die Europäische Union hat Israelis und Palästinenser noch einmal mit Nachdruck zu einem Waffenstillstand aufgefordert. Bislang haben Gespräche mit den Konfliktparteien unter Beteiligung der Vereinten Nationen keinen Erfolg gebracht. Nach einem massiven Raketenbeschuss des Flughafens von Tel Aviv stellen die Lufthansa und weitere Gesellschaften ihre Flüge in die Stadt vorerst ein. Die US-Luftfahrtbehörde hat für alle amerikanischen Gesellschaften ein Flugverbot verhängt.
Auch heute wieder in Israel. Schäden durch Raketeneinschläge, und die Beerdigung von Soldaten, die im Kampf gegen die Hamas in Gaza gefallen sind. Und das ist Gaza. Völlige Verwüstung und Zerstörung, wohin man schaut, und wieder viele, viele tote Zivilisten. Aber auch das ist Gaza. Abschussrampen für Katyusha-Raketen, versteckt angeblich direkt neben einer Schule in Beit Hanun. Während der Krieg in seine dritte Woche geht, versucht die Diplomatie endlich eine Waffenruhe zu erreichen. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon verurteilte die Raketenangriffe auf Israel und forderte beide Seiten zu Gesprächen auf. Das Augenmerk richtete sich heute aber vor allem auf Kairo. Dort versucht US-Außenminister Kerry etwas zu erreichen. Doch bislang gibt sich Präsident al-Sisi stur. Ägypten will den Forderungen der Hamas nicht entgegenkommen. Der Grund? Katar will als Schutzmacht der Hamas mitspielen. Für Ägypten undenkbar. Denn Katar, das kleine, aber reiche Emirat am Persischen Golf, unterstützte mit viel Geld und seinem Fernsehsender Al Jazeera den Aufstieg der Muslimbruderschaft in Ägypten mit deren Präsidenten Mursi. Das wird die jetzige Militärregierung in Kairo Katar nie verzeihen. Dass Katar an der Seite der Hamas steht, ist klar. Denn die Hamas ist der palästinensische Ableger der Muslimbruderschaft. Und so muss der amerikanische Außenminister in Kairo zunächst einmal einen innerarabischen Machtkampf moderieren. Solange ihm das nicht gelingt, solange braucht er sich überhaupt nicht mit Israels Premier Netanyahu zu treffen. Und das heißt im Klartext, der Krieg in Gaza geht zuerst mal weiter.
Ausbrüche von Hass bei Demonstrationen gegen die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern haben die Bundesregierung auf den Plan gerufen. Nach Berichten über judenfeindliche und antisemitische Parolen sagte Innenminister de Maizière, es seien rote Linien überschritten. In der deutschen Öffentlichkeit dürfe es niemals Raum geben für offenen oder verdeckten Judenhass.
Potsdamer Platz in Berlin. Palästinensische Frauen demonstrieren mit ihren Kindern gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen mit drastischen Parolen. Wenige hundert Meter weiter das Holocaust-Mahnmal, Gedenkstätte für Millionen jüdischer Opfer. Wie weit darf der Protest in Deutschland gegen Israel gehen? Für den Botschafter des Landes gibt es eine klare Grenze.
Kritik, Demonstration ist ein wichtiger Bestandteil der Demokratie. Aber solange, dass es nicht mit Hass, Hetze, und Gewalt und Antisemitismus zu tun hat.
Zuletzt hatte es immer wieder auf pro-palästinensischen Demonstrationen antisemitische Sprechchöre gegeben, so auch in Essen letzten Freitag. Mitorganisator der Demo war der Landesverband der Linkspartei. Nun distanziert sich die Parteiführung.
Wer über israelische Regierungspolitik redet, darf über den Terror der Hamas nicht schweigen. Und die muss in einer Form vorgetragen werden und auch in der Sache so vorgetragen werden, dass antisemitische Denkmuster, antizionistische Haltungen da nicht anschlussfähig werden.
Angesichts der Vorfälle bei den Demonstrationen verlangt die Regierung mehr Engagement gegen Antisemitismus.
Antisemitismus hat keine Rechtfertigung, sondern es entspringt Vorurteilen, es entspringt dem Bedürfnis, sozusagen Menschen unter sich zu haben.
Innenminister de Maizière fordert deshalb von der Polizei, auf Demonstrationen judenfeindliche Hassparolen zu unterbinden und gegebenenfalls auch strafrechtlich zu verfolgen.
Zu den unterschiedlichen Haltungen im Nahostkonflikt finden Sie auf tagesschau.de Interviews mit Israels Ex-Botschafter Avi Primor und der palästinensischen Botschafterin Hudud Deibes. Im Prozess um die Mordserie des rechtsextremen Terrortrios NSU ist eine Wende ausgeblieben. Die Hauptangeklagte Zschäpe muss weiter mit ihren Pflichtverteidigern zusammenarbeiten. Das Münchner Oberlandesgericht wies heute den Wunsch Zschäpes nach neuen Anwälten zurück. Sie habe nicht ausreichend begründet, warum das Verhältnis zu ihren bisherigen Verteidigern nachhaltig gestört sein soll. Vergangene Woche hatte Zschäpe den drei Juristen völlig überraschend das Vertrauen entzogen.
In der Türkei sind zahlreiche hochrangige Polizisten wegen Spionagevorwurfs festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beamten unter anderem vor, die Telefone von Ministerpräsident Erdogan und weiteren Regierungsmitgliedern abgehört zu haben. Ein Beschuldigter erklärte, die Festnahmen seien politisch motiviert. Am 10. August kandidiert Erdogan bei der Präsidentenwahl.
Texas will zur verstärkten Bewachung der amerikanisch-mexikanischen Grenze Nationalgardisten einsetzen. Dies sind paramilitärische Einheiten der US-Bundesstaaten. Gouverneur Perry begründete seine Entscheidung mit einer Überlastung der regulären Grenzschützer. Nach offiziellen Angaben sind seit vergangenem Oktober allein etwa 57.000 Minderjährige aus den armen Ländern Mittelamerikas über Mexiko in die USA gelangt.
Sie kommen alleine, illegal ins Land gebracht von Schleusern. Oft haben sie nur ihre Geburtsurkunde bei sich, eine lebensgefährliche Reise. Wenn sie auf Grenzschützer treffen, haben sie das Schlimmste erst einmal überstanden. Denn noch dürfen Kinder aus Mittelamerika nach US-Recht nicht sofort wieder abgeschoben werden. Nun sollen 1.000 Soldaten der Nationalgarde die texanische Grenze zu Mexiko besser sichern. Der Gouverneur, ein strammer Republikaner, hat sie in Marsch gesetzt. Die Flüchtlingswelle ist zum heißen innenpolitischen Eisen geworden. Ich werde nicht untätig zuschauen, wenn unsere Bürger durch diesen Ansturm bedroht werden und wenn Kinder unter schlimmen Bedingungen eingesperrt werden. In der Tat sind die Auffanglager überfüllt. Doch Kinder, die Angehörige in den USA haben, dürfen nach einem kurzen Check die Sammelunterkünfte verlassen. Alle bleiben nur so lange im Land, bis ihr Aufnahmeantrag geprüft ist. Die meisten werden dann wieder zurückgeschickt. Wir müssen den Eltern klar machen, dass es sinnlos ist, die Kinder auf diese extrem gefährliche Reise zu schicken, denn die meisten werden hier nicht bleiben dürfen. Soldaten der Nationalgarde helfen da wenig, denn die von ihnen aufgegriffenen Kinder werden ebenfalls in Auffanglagern landen. Mehr Geld für beschleunigte Verfahren aber, um das Obama gebeten hatte, haben die Republikaner nicht bewilligt.
Die Gläubigerversammlung des zahlungsunfähigen Windenergieunternehmens Procon hat einen vorläufigen Sanierungsplan beschlossen. Er soll vom bisherigen Insolvenzverwalter Penslin ausgearbeitet werden, der heute in seinem Amt bestätigt wurde. Nach seinen Vorstellungen sollen Teile des Betriebs verkauft, das Kerngeschäft mit Windkraftanlagen aber fortgesetzt werden. Von den ursprünglich 450 Arbeitsplätzen will er 300 erhalten. Anfang 2015 soll endgültig über den Insolvenzplan abgestimmt werden. Das Kölner Verwaltungsgericht hat heute entschieden, dass schwerkranke Menschen unter bestimmten Bedingungen Cannabis für den Eigenbedarf anbauen dürfen. Cannabis kann etwa bei Krebs und Multipler Sklerose, Schmerzen und Krämpfe lindern helfen. Patienten mit Rezept können in Deutschland bislang zwar Medikamente auf Cannabisbasis in Apotheken kaufen, die hohen Kosten müssen sie allerdings selbst tragen.
Ein Richter auf der einen, mehr als 2 Dutzend Journalisten auf der anderen Seite. Keine Überraschung, denn das Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts hat durchaus Signalwirkung. Chronisch Kranke sollen in Zukunft selbst Cannabispflanzen anbauen dürfen, unter strengen Auflagen.
Es darf keine finanzierbare andere Behandlungsalternative bestehen. Der Cannabiskonsum selber darf durch den schwerkranken Menschen nicht finanzierbar sein und auch seine Krankenkasse darf die Kosten für die Behandlung nicht übernehmen. Und des Weiteren muss die Wohnung hinreichend sicher sein, dass unbefugte Dritte auf die Cannabispflanzen keinen Zugriff nehmen.
5 chronisch kranke Patienten hatten geklagt. Sie benutzen die Droge bereits seit längerem, um ihre Schmerzen zu bekämpfen. Die Cannabisblüten aus der Apotheke kosten aber zum Teil mehrere tausend Euro im Monat. Beträge, die die Krankenkassen nicht übernehmen. Deshalb hatten die Männer auf den Eigenanbau geklagt. Mit Erfolg wohl auch für andere Patienten.
Es wird leichter sein, für schwerkranke Schmerzpatienten diese Erlaubnis zu erhalten bzw. im Notfall eben zu erstreiten.
Allerdings hat das Gericht auch in 2 Fällen die Klage abgewiesen, weil die Bedingungen für Hanfpflanzen in der Wohnung nicht erfüllt sind. Anders als manche vor dem Gericht hofften, ist das Urteil also kein Freibrief für den privaten Cannabisanbau.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 23. Juli.
Das Tief über Südosteuropa bringt in der Nacht im Süden Deutschlands weiteren Regen. Morgen setzt sich aber auch hier das Hoch über Skandinavien durch. Schon im Laufe der Nacht ziehen sich die teilweise kräftigen Schauer und Gewitter zu den Alpen zurück. Dann bilden sich gebietsweise Nebelfelder, sonst ist es klar oder locker bewölkt. Morgen gibt es südlich der Donau anfangs Nebel oder dichte Wolken, insgesamt aber viel Sonne. Im Norden scheint sie den Tag über ungestört, im übrigen Land bilden sich später hier und da dickere Quellwolken, die örtlich Schauer oder Gewitter bringen. Der Wind weht mäßig bis frisch, an den Küsten und im Bergland mit starken bis steifen Böen. In der Nacht Tiefstwerte von 19 Grad an der Nordsee bis 11 im Allgäu. Morgen auf Rügen 22, sonst bis zu 30 Grad am Main und an der Saar. Am Donnerstag recht häufig Sonnenschein, zum Teil aber auch wolkig und örtlich Schauer oder Gewitter. Die können Freitag und Samstag auch kräftig ausfallen, sonst bleibt es bei einem Wechsel von Sonne und Wolken bei sommerlichen Temperaturen.
Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr mit Thomas Roth. Seine Tagesthemen: das Leid der Angehörigen, auch deutsch-palästinensische Familie stirbt im Gazastreifen und Riese in der Krise, Microsoft und sein Entwicklungsrückstand. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.